Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.
NZZ Megaherz. Schuld und Sühne.
Also man hat natürlich immer die Dankbarkeit, die man mitträgt, und das bleibt auch. Aber es ist nicht mehr so extrem, dass man jeden Tag daran denkt, wie am Anfang natürlich. Aber gerade, wir feiern ja natürlich meinen zweiten Geburtstag, meinen Herzgeburtstag. Und dann gibt es auch immer den Moment, wo ich eine Kerze anzünde, weil irgendwo ist es ja auch ein trauriger Tag, weil jemand gestorben ist. Das bleibt natürlich zentral.
Wie ist das, wenn man eigentlich nur noch am Leben ist, weil eine andere Person gestorben ist? Wenn man noch da ist, dank dieser einen Person, die entschieden hat, als sie noch lebte, dass sie ihre Organe spenden würde. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Alice Grosjean und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge unserer neuen Staffel von NZZ Megaherz. Die Staffel heißt Schuld und Sühne. Und in den nächsten Wochen wollen wir darin mit ganz verschiedenen Menschen über die Themen Schuld, Schuldgefühle und Vergebung sprechen. Schön, seid ihr dabei. Und ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Studio, Michelle Hug.
Herzlichen Dank für die Einladung, Alice.
Michelle, dein Herz, das heute in dir drin schlägt, das war nicht immer deins. Du hast es transplantiert bekommen, als du 27 Jahre alt warst. Bevor du dieses Herz bekommen hast, wie ging es dir da?
Also bis ich 18 Jahre alt war, hat man gar nichts davon gemerkt, außer dass ich beim Sport immer relativ schnell einen roten Kopf hatte. Mhm. Man hat das dann auf eine schlechte Kondition geschoben. Und dann mit 18 Jahren hatte ich zwei so Vorstufen von einem Hirnschlag. Und dann hat man die ganze Familie untersucht, weil man nicht wusste, woher diese Herzkrankheit kommt. Mhm. Und hatten gemerkt, dass ich und meine 6 Jahre jüngere Schwester Rahel beide denselben Herzfehler haben. Also das ist eine sogenannte Herzinsuffizienz. Und daher pumpt das Herz nicht mehr richtig. Das zieht sich ja normalerweise zusammen. Weil das nicht mehr richtig gepumpt hat, haben sich Gerinnsel gebildet und die sind in den Kopf und haben solche Verstopfungen gemacht. Mhm. Und man kann diese Herzkrankheit nicht mehr verbessern, sondern einfach nur schauen, dass man es so lange wie möglich stabil halten kann.
Was heißt stabil halten? Also dass es nicht weiter verschlimmert?
Genau, man versucht es natürlich mit diesen Medikamenten einfach so lange es geht zu schauen, dass es nicht mehr schlechter wird. Also Das heißt, es pumpt eigentlich nicht mehr genug in den Körper, das Blut. Mhm. Und dadurch ist man natürlich auch schneller müde, weil das Blut transportiert ja den Sauerstoff. Man mag nicht mehr so im Alltag und das war immer etwas schwierig, gerade als junge Person. Man sieht das von außen nicht und die Leute haben dann wenig Verständnis, dass es einem nicht so gut geht, weil sie einen eigentlich als gesund ansehen. Also ich habe nicht irgendwie den Fuß im Gips oder so, sondern es ist wirklich einfach die Leistung, die nicht mehr geht.
Michelle Hug ist 39 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist sie im St. Galler Rheintal in der Schweiz. Mittlerweile wohnt sie mit ihrem Mann aber in der Nähe von Luzern. Im Alter von 18 Jahren wurde bei ihr ein angeborener Herzfehler entdeckt. 9 Jahre später bekam sie dafür ein Spenderherz. Michelle Hug arbeitet heute selbst im Gesundheitswesen und dazu engagiert sie sich auch im Ethikgremium von Swiss Transplant, der Schweizerischen Stiftung für Organspende und Transplantation. Von dem Moment, wo dieser Herzfehler festgestellt wurde, bis zu dem Moment, wo du das Herz bekommen hast, sind ja doch einige Jahre vergangen. Wie war das da in dieser Zeit? Also war eigentlich schon von Anfang an klar, dass du eine Transplantation brauchen würdest?
Nein, das war es nicht. Also es war auch nicht von Anfang an ein Thema, sondern man hat eigentlich immer gedacht, dass es bei mir gut geht, weil ich hatte immer viel Sport gemacht. Also ich war bei den Sportschützen im Jugendkader. Ich habe Nationalliga B Faustball gespielt. Ich war in der Jugend, also in der Feuerwehr, bei der Sanität aktiv.
Alles trotz Herzfehler.
Genau, war immer, also meine Eltern mussten mich eher bremsen, weil ich sehr sportlich aktiv war. Und daher hat man gedacht, dass es vielleicht gar nicht nötig ist. Und ich habe dann bei so Velosporttests, die man macht, um zu schauen, wie die Funktion ist unter Leistung, habe ich immer diese Leistung gebracht, die ich als gesunde Person hätte bringen müssen für mein Alter, Gewicht und Größe, obwohl es nur noch etwa einen Drittel Leistung brachte.
Okay, also du hast das extrem ausgeglichen durch deine Sportlichkeit, bist du dann trotzdem so in den normalen Bereich gekommen. Und ab wann war dann klar, dass es doch nicht ohne Transplantation geht?
Also bei mir hat es ein bisschen forciert durch eine Medikamentenumstellung. Also ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann 2010 geheiratet und mit der Hochzeit kam natürlich der Kinderwunsch auf. Mhm. Und ich war dann in Luzern im Spital und da waren diverse Spezialisten involviert. Ich musste zum Beispiel auf einem Velo mit 10 Kilogramm auf dem Rücken Velo fahren. Mhm. Man hat mir via Infusion sehr viel Flüssigkeit in den Körper gegeben, weil in der Schwangerschaft hat eine Frau mehr Blutvolumen, das Herz muss mehr leisten und diese Tests waren alle sehr gut. Und dann wurden natürlich Spezialisten involviert wegen den Medikamenten, weil diese Medikamente hätten Missbildungen gemacht bei einem Kind. Und dann haben wir diese,
also die Medikamente, die du bis dahin hattest.
Genau, für die Herzschwäche. Mhm. Und dann durch die Medikamentenumstellung wurde es bei mir rapid schlechter. Also ich hatte jeden Tag nur noch erbrochen, war extrem außer Atem, musste mit hochgestütztem Kopf schlafen. Mein Bauch war extrem angeschwollen, weil er voller Flüssigkeit war, weil das Herz nicht mehr pumpen konnte. Und dann hat man mich stationär in Luzern aufgenommen und hat versucht, diese Medikamente wieder zurückumzustellen, weil der Körper aber voller Wasser war, hat er das nicht mehr aufgenommen. Und dann hat man es versucht mit Infusionen und das hat auch nichts mehr genützt. Und dann wurde ich dann mit dem Rettungswagen nach Zürich verlegt, ins Universitätsspital. Und dort hat man dann innerhalb von 2 Tagen schon gesehen, dass es eigentlich nicht mehr gut kommt, weil das Herz einen Schaden genommen hat.
Und ab dem Zeitpunkt, da war dann klar, okay, es geht nur noch mit einer Transplantation.
Genau, genau.
Und von dem Zeitpunkt, bis es wirklich dann dazu gekommen ist, wie viel Zeit ist da vergangen?
Also mir ging es relativ schnell sehr schlecht. Ich konnte nicht mehr nach Hause zum Warten, sondern ich war wirklich intensivpflichtig. Mhm. Und dann wird man zuerst untersucht, ob man für eine Transplantation in Frage kommt. Und bis die ganzen Untersuchungen durch waren, ging es gute 4 Wochen und erst dann wird man gelistet.
Dann kommt man auf die Warteliste.
Genau, genau.
Und da warst du dann relativ weit oben schon, oder?
Genau, dann muss man gewisse Kriterien erfüllen. Also zum Beispiel, man kann nicht auf einer Normalstation warten, dann geht es einem zu gut. Man muss wirklich intensivpflichtig sein. Meistens ist das Alter noch ausschlaggebend, eher junge Patienten, die man sogenannt urgent listet. Und jedes Spital darf einfach nur eine gewisse Anzahl, dass das nicht missbraucht wird, Urgent Listen. Das heißt aber, man überspringt eigentlich alle anderen Patienten, die schon länger auf der Liste sind, weil es quasi jeden Tag um Leben und Tod geht.
Mhm. Kannst du dich noch an den Moment dran erinnern, wo es dann hieß, Frau Hug, wir haben jetzt jemanden, wir haben ein Spenderherz für Sie?
Also es ging dann, also ich wurde am 1. Januar wurde ich gelistet und am 31. Januar kam der Arzt am Morgen auf Visite und sagte zu mir, Frau Hug, sind Sie bereit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schon lange und ihr? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt ein Herz, es geht los. Und dann ist natürlich zuerst so die Freude gekommen, endlich die Wartezeit vorbei. Ich habe dann meinen Mann angerufen und meine Familie, die sind dann alle noch vorbeigekommen. Und dann geht es aber doch noch einige Stunden, bis es losgeht, weil man wird nochmals durchgecheckt mit Blutuntersuchungen und so weiter, ob man wirklich kompatibel ist mit dem Spender. Mhm. Und dann kam natürlich auch die Angst und die Aufregung, was passiert, erwache ich wieder, wie geht es mir nachher?
So vor einer großen Operation.
Genau, ja. Genau. Ja, weil man wird in Narkose gesetzt. Ja. Man weiß nicht, ob man das Herz wirklich annimmt. Und ich kannte bis zu dem Zeitpunkt niemand, der sonst Herz transplantiert war. Und man weiß einfach nicht, ist man nachher wieder krank oder kann man ein gesundes Leben führen, wie ich es jetzt zum Glück kann, ja.
In diesem Monat, wo du wusstest, okay, du wartest auf ein Herz und vielleicht kommt es, vielleicht nicht. Was hattest du da so für Gedanken oder was war da in deinem Kopf?
Also für mich war eher so, das Sterben war nicht so ein Thema, obwohl ich eigentlich jeden Tag, ich sage immer so, vor dem Sterbetürchen selber stand. Aber ich glaube, das ist so ein Verdrängungsmechanismus, den wir einfach machen, aus Angst natürlich, sich mit dem Tod zu befassen. Ich habe aber auch immer gedacht, wenn ich nicht mehr erwache, ich merke ja nichts davon, aber habe mir mehr Gedanken gemacht über meinen Mann und meine Familie, wenn es so weit wäre. Mhm. Und dann natürlich kommen auch die Gedanken zum Spender. Also das ist vielleicht eine Person, die jetzt noch draußen am Skifahren oder mit seiner Familie am Essen ist und ich warte eigentlich darauf, bis die Person verstirbt.
Was hat das mit dir gemacht, dieser Gedanke?
Also ich glaube, weil ich selber im Medizinischen tätig bin, habe ich sicher von einer anderen Seite angeschaut, als vielleicht solche, die nicht mit dem Thema befasst waren davor. Und ich wusste, diese Person hat leider ein schlimmes Schicksal vor sich und muss versterben. Aber es ist ja nicht so, dass sie für mich stirbt oder wegen meiner Situation versterben muss, sondern ich das dann als Geschenk annehmen darf, ja, dass die Person nach dem Versterben die Organe spendet oder besser gesagt die Familie dann natürlich.
Also diesen Gedanken hattest du schon da im Januar, als du gewartet hast?
Ja, das ist so, ja.
In der Schweiz haben letztes Jahr 637 Menschen ein gespendetes Organ bekommen. Ende Dezember, also Ende Jahr, standen aber noch immer über 1300 Leute auf der Warteliste. Oft passiert es, dass der Wille von verstorbenen Personen unklar ist, wenn es um die Organspende geht. In Deutschland und der Schweiz dürfen aktuell aber nur Organe entnommen werden, wenn ein klares Einverständnis da ist. In den meisten europäischen Ländern gilt dagegen die sogenannte Widerspruchslösung. Die Logik dabei ist umgekehrt. Das heißt, Organe dürfen grundsätzlich entnommen werden, wenn sich die verstorbene Person oder deren Familien nicht explizit dagegen aussprechen. Auch Michel Hug hat sich schon öffentlich für dieses Modell eingesetzt und vor 3 Jahren wurde in der Schweiz darüber abgestimmt. Die Bevölkerung hat sich damals mit einer klaren Mehrheit für den Systemwechsel entschieden. Ab 2026 soll dieses Modell nun auch in der Schweiz gelten. Und dann, als der Arzt gekommen ist am 31. Januar, wusstest du zu dem Zeitpunkt, woher das Herz kommt?
Nein, gar nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man im Nachhinein, wenn man das wünscht, einen Brief über Swisstransplant anonym schreiben kann. Also es darf nichts drinstehen, das zur Person etwas verraten könnte. Und wenn ich den dann Swisstransplant zukommen lasse, wird aber die Familie gefragt, ob sie den Brief auch möchten. Und bei mir war es wirklich so, die hatten den Brief gerne entgegengenommen. Bei mir war es ein Herz aus Frankreich, das weiß ich jetzt unterdessen. Mhm. Es werden relativ viele Herzen von Frankreich zu uns gebracht, weil das zum Beispiel in Frankreich zu niemandem passt. Und dann bieten sie es quasi in der Schweiz an und schauen, ob es hier jemandem passt. Und dann geht es dann in andere Länder weiter. Aber genauso gehen auch Organe von der Schweiz natürlich nach Frankreich und andere.
So internationale Austausch. Abkommen.
Genau, genau.
Wenn wir noch mal ein bisschen zurückspringen zum Zeitpunkt der Operation, als du aufgewacht bist nach der Operation, wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich dein Körper angefühlt? Wie hat sich das Herz angefühlt?
Also natürlich sehr schmerzhaft, weil das Brustbein wird aufgesägt. Das wird dann mit Drähten wieder zusammengenäht und das ist eine sehr schmerzhafte Wunde. Mhm. Man bekommt dann natürlich viele Medikamente gegen die Schmerzen. Ich habe etwa 35 Tabletten am Tag am Anfang gehabt. Wow. Heute nehme ich noch 2 am Morgen und 2 am Abend. Natürlich kein Vergleich. Aber es ist nie irgendwie etwas Fremdes gewesen in mir. Also es hat sich von Anfang an als eigenes angefühlt. Mhm. Es war einfach ein sehr schwerer Aufbau, weil ich natürlich 8 Wochen nur gelegen bin bis zur Transplantation. Ich hatte vor der Transplantation nur noch 44 Kilo, fast keine Muskelmasse mehr. Und bis dann der Körper wieder aufgebaut war, ging das etwa 3 bis 4 Monate.
Mhm. Warst du da im Spital, im Krankenhaus oder durftest du gleich wieder nach Hause?
Also ich hatte einen sehr schnellen Verlauf. Also ich war auf Intensivstation. Einen Tag nach der Transplantation hat man mich bereits wieder aus dem künstlichen Koma erwachen lassen. Habe dann schon wieder Birchenmüsli gegessen. Und 3 Tage nach Intensivstation bin ich schon wieder auf Normalstation gewechselt und konnte schon die ersten Session auf dem Hometrainer trainieren.
Genau. Ist das sowas, ein perfekter Heilungsverlauf eigentlich?
Genau. Also also wirklich wie im Bilderbuch. Und war aber nicht einfacher deswegen, aber wirklich, ich hatte sehr viel Glück, dass es optimal verlaufen ist. Ich habe das Herz sehr gut angenommen, war dann noch 4 Wochen insgesamt im Spital und ging dann noch für 3,5 Wochen in Reha.
Michelle, wir haben bei uns im Podcast immer noch so eine Sektion mit so ganz kurzen Fragen, die du einfach mal spontan und intuitiv beantworten kannst. Das Erste, was ich zu Hause mit meinem neuen Herz gemacht habe?
Geputzt.
Wirklich?
Ja.
Was hast du am ersten Tag gemacht?
Ja, mein Mann hat mich nach Hause gebracht, so kurz bevor ich in die Reha ging. Und ich habe dann zuerst geputzt, weil mein Mann war natürlich lange Zeit alleine. Der ganze Haushalt wurde gemacht von meiner Familie, aber das war so das Erste, was ich gemacht habe. Ja.
Das war so dein Bedürfnis irgendwie?
Genau,
also nach Hause.
Genau.
Okay. Das kann ich mit meinem neuen Herz viel besser.
Sport machen, ja. Also vorher musste ich schnell, wie eine alte Dame, sage ich immer, schnell fest atmen und jetzt geht das super. Ich kann wieder regelmäßig Sport treiben.
Das würde ich meinem neuen Herzen niemals zumuten.
Ich würde niemals irgendwie rauchen oder exzessiv Alkohol trinken oder so. Also ich habe ein gesundes Verhältnis zum Körper.
Bist du selbst Organspenderin?
Ja.
Etwas, das viele nicht wissen übers Organspenden?
Dass man das bis ins hohe Alter machen kann und es gibt eigentlich nur 3 Gründe, warum man nicht spenden kann. Also die meisten Leute können, obwohl sie das Gefühl haben, dass es aus irgendwelchen Gründen wegen Alter oder Medikamenten nicht gehen sollte.
In der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern auch sind Organspenden eben anonym. Du hast gesagt, du wusstest eigentlich zuerst gar nichts von der Person, von der du das Herz bekommen hast. Was hast du im Nachhinein erfahren oder was sind so die Infos, die du bis jetzt in Erfahrung bringen konntest?
Also ich habe nachher von der Familie einen Brief zurückerhalten und weiß daher, dass es ein Mädchen im Gymnasiumsalter war. Sie war sehr sportlich selber, hat Basketball gespielt und eben weil sie in Frankreich waren, hat sie natürlich Französisch gesprochen und hat aber als Freifach die deutsche Sprache gewählt. Und ihre Mutter findet es mega schön, dass sie jetzt das Herz in jemandem schlägt, der die deutsche Sprache spricht.
Oh wow.
Ja.
Das ist fast schon so ein bisschen kitschig,
ja.
Aber sehr schön. War das ein Brief? Also du hast einmal geschrieben und sie haben einmal geantwortet oder war das irgendwie noch ein längerer Austausch?
Also im Nachhinein habe ich dann etwa, glaube ich, zu meinem 10. Herzgeburtstag habe ich noch einen Steinschutzengel geschickt und noch einen Brief dazu geschrieben, aber da kam dann nichts mehr zurück. Mhm. Ich denke, es ist natürlich am Anfang etwas sehr Emotionales und es gibt vielleicht auch Leute, die dann irgendwann wieder mit abschließen wollen.
Mhm. Also es kommt aus Frankreich und es war ein junges Mädchen
genau. In
dem Fall.
Genau.
Und mehr weißt du eigentlich nicht.
Nein.
Das hört sich vielleicht auch ein bisschen kitschig an, wenn ich das so frage, aber wie fühlt sich das an, das Herz einer anderen Person in sich drin zu haben?
Also mit den Jahren ist es natürlich jetzt für mich mein Herz, aber man lebt bewusster. Ich glaube aber auch durch die ganze Geschichte, die ich durchlebt habe, bin ich ein Stück weit egoistischer geworden.
Was meinst du mit egoistisch?
Also ich mache nur noch, was ich Lust habe, also nicht jetzt zu extrem, ich arbeite wieder 100%, aber einfach zum Beispiel, ich bin nicht mehr der Vereinsmensch, weil zum Beispiel ich habe davor Musik gespielt im Musikverein, aber da hat man natürlich so Verpflichtungen wie Anlässe, wo man mithelfen muss und so. Und die haben mir nie wirklich Freude bereitet. Und da mache ich jetzt wirklich nur noch, was ich Lust habe. Ich gehe ins Fitness, wo ich die Stunden oder die Sporteinheiten machen kann, wann ich Zeit habe und wann es mir Freude bereitet.
Also so ein neues Bewusstsein für so das, ich sage jetzt mal, zweite Leben, was man bekommen hat. Meinst du das so?
Genau, dass man es wirklich auch genießt, weil man weiß nicht, wie alt das man wird und wie man das Leben weiter genießen darf. Und daher sind ich und mein Mann sehr bewusst unterwegs und genießen das Reisen und die Zeit zu zweit.
Mhm. Fühlst du so eine Art Verbindung manchmal zu dieser anderen Person, die gestorben ist und dir das Herz gegeben hat?
Also man hat natürlich immer die Dankbarkeit, die man mitträgt, und das bleibt auch. Aber es ist nicht mehr so extrem, dass man jeden Tag daran denkt, wie am Anfang natürlich. Aber gerade, wir feiern ja natürlich meinen zweiten Geburtstag, meinen Herzgeburtstag. Und dann gibt es auch immer den Moment, wo ich eine Kerze anzünde, weil irgendwo ist es ja auch ein trauriger Tag, weil jemand gestorben ist. Das bleibt natürlich zentral.
Mhm. Hast du schon mal so ein Gefühl empfunden, wie, dass du, also du hast vorher gesagt Dankbarkeit, aber dass du vielleicht auch irgendwie etwas jemandem schuldest oder, ich weiß nicht, dem Universum, oder dass du irgendwie was bekommen hast, was du jetzt schuldest?
Also ich fühle mich nicht schuldig dem Spender gegenüber, weil ich kann ja nichts für das Schicksal.
Ja.
Aber ich finde einfach so dem Universum gegenüber einfach nicht schuldig, aber verpflichtet, dass ich das Beste daraus mache.
Ja.
Und dass ich wirklich meinem Organ oder meinem Körper Sorge trage. Und ja, das Herz ist ein Muskel, man muss den auch trainieren. Ich mache regelmäßig Sport und versuche einfach sehr bewusst zu leben.
Wir sind gleich zurück. Was haben Geld, Glück und Zukunft miteinander zu tun? Das hören Sie im Finanztanz, dem Podcast der Aargauischen Kantonalbank, der Finanzwissen informativ, kurz und sympathisch auf den Punkt bringt. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Michelle, wir haben vor diesem Gespräch auch schon einmal miteinander telefoniert und du hast mir da erzählt, dass deine Schwester hatte denselben angeborenen Herzfehler und sie hatte auch denselben Eingriff. Also sie hat auch ein Spenderherz bekommen, ist aber ein paar Jahre danach gestorben, weil ihr Körper das transplantierte Herz nicht angenommen hat. Also man könnte irgendwie sagen, ihr hattet so dieselbe Ausgangslage eigentlich, nur irgendwie sie hatte Pech, du hattest Glück. Was hat das mit dir gemacht?
Also da gab es schon Momente, wo ich mich so ein bisschen schuldig gefühlt habe oder einfach ja, mir Vorwürfe gemacht habe, obwohl das eigentlich unbegründet ist, weshalb dass es bei mir so gut ging und bei ihr nicht.
Mhm.
Und ja, es hat jetzt einfach nicht wollen sein, dass es bei ihr gut kommt, aber trotzdem finde ich, haben wir 8 geschenkte Jahre dann bekommen. Sie war 8 Jahre transplantiert, hat mir auch gezeigt, sie hatte gar keine Medikamentenumstellung, mhm. dass es bei mir jetzt nicht nur das der Grund war. Klar war es fussierter, aber es wäre wahrscheinlich so oder so mal zur Transplantation gekommen.
Mhm.
Und ja, man schenkt eigentlich jemandem eine Verlängerungszeit, sage ich immer. Und bei Rahel waren jetzt einfach nur die 8 Jahre, aber trotzdem, wir haben so viele schöne Momente zusammen erlebt und ich finde, es hat sich deshalb trotzdem gelohnt.
Konntest du damit dann auch einen Umgang finden, jetzt mittlerweile?
Ja, auch es hat uns natürlich sehr stark verbunden. Wir waren uns sehr eng durch die gemeinsame Zeit. Das hat mir natürlich am Anfang sehr gefehlt, weil ich mich mit ihr immer regelmäßig austauschen konnte.
Als du damals transplantiert wurdest, hatte sie dann schon gewartet auf ein Herz?
Nein, zu dem Zeitpunkt war es bei ihr eigentlich noch gut. Sie hatte aber immer die schlechtere Leistung als ich. Also bei mir ist es durch die Medikamentenumstellung sehr schnell schlecht geworden. Und mhm. bei Rahel war es schon schlechter und hat sich dann etwa ein Jahr nach meiner Transplantation so verschlechtert, dass man bei ihr auch eine Listung dann angesprochen hat. Sie war nicht urgent gelistet, hatte aber das Glück, dass sie innerhalb von, ich meinte, es waren irgendwie etwa 20 Tage schon ein neues Herz erhalten. Hat.
Ist das normal, dass es so schnell geht?
Nein, absolut nicht. Also normalerweise hat man gesagt, so 1 bis 1,5 Jahre wartet man auf ein Herz. Ja. Genau, aber bei ihr war es, glaube ich, so, dass sie, also sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 22 Jahre alt
mhm.
und dann wurde quasi ein junges Herz frei und das gibt man dann nicht jemand, der mit 50 oder 60 Jahren wartet, sondern wirklich auch jemand Jungem. Also man mhm. schaut beim Herz so auf plus minus 15 Jahre Unterschied.
Ja, dass es im selben Alter ist,
genau.
das man bekommt. Okay.
Genau.
Du hast schon gesagt, du bist eigentlich sehr gesund. Du nimmst nur noch 2 Tabletten morgens und abends pro Tag. Was würdest du sagen, wie geht es deinem Körper sonst heute so?
Sehr gut.
Alles gut?
Ja, sehr gut.
Kann man das vergleichen mit einer Person, die nicht transplantiert ist?
Ja.
So vom Gesundheitszustand?
Also ich glaube, ich fühle mich auch gesünder als viele, die das Gefühl haben, dass sie gesund sind. Weil ich sage immer, wenn jemand zum Beispiel zuckerkrank ist oder stark übergewichtig oder so, ich glaube, die leben ungesünder als ich mit meinen zwei Tabletten.
Mhm. Genau. Und so rein äußerlich sieht man noch irgendwas? Hast du eine Narbe, die sehr sichtbar ist? Oder?
Ja, also die Narbe geht natürlich über das gesamte Brustbein. Ich hatte davor auch einen ICD, das ist so etwas wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Und das war natürlich auch noch eine Narbe und die sieht man noch. Es gibt aber so eine Camouflage-Schminke, das ist so eine Theaterschminke. Mhm. Da bin ich dann mal in einen Kurs gegangen und wenn ich jetzt irgendwie an eine Hochzeit gehe mit einem schönen Ausschnitt und ich möchte nicht, dass das jeder gerade sieht, kann ich das abschminken, ist sogar wasserfest und das sieht niemand.
Also da gibt es Kurse, wie man Narben verdecken kann.
Genau, ja.
Wenn du jetzt auf dein bisher 39-jähriges Leben so ein bisschen zurückschaust, dass du ein Herz bekommen hast von jemand anderem, wenn du zurückdenkst, gibt es irgendwelche Entscheidungen, die du deswegen danach vielleicht anders getroffen hast?
Also sicher den beruflichen Werdegang. Also ich war medizinische Praxisassistentin zu dem Zeitpunkt, als ich transplantiert wurde in einer Hausarztpraxis. Mhm. Das ist natürlich für mich nicht mehr optimal, weil da jeder mit Infekten reinläuft. Mhm. Ich habe mich dann umgeschult in die medizinische Kodierung. Also das sind die, die stationären Patienten abrechnen.
Und ein bisschen mehr administrativ.
Genau, bin dann wirklich so ein bisschen ins Leadership auch rein und bin jetzt in der Führung in einem Spital, in der Betten-Obstisch-Position und kann da eigentlich immer noch mein medizinisches Wissen ausleben, aber einfach weg vom Patienten.
Mhm. Und abgesehen vom beruflichen Werdegang, ich weiß nicht so, was deine Werte sind oder als Mensch, meinst du, wärst du ein anderer Mensch gewesen, wenn du nicht eine Herztransplantation bekommen hättest?
Ja, es hat mich sicher verändert. Eben, dass ich mich sicher besser wehren kann. Also das habe ich in der Spitalzeit auch gelernt.
Wie meinst du?
Ja, man muss relativ viel mitmachen und wenn man das medizinische Fachwissen etwas hat, kann man sich etwas besser wehren, auch wenn mal Sachen nicht so gut laufen oder nicht so, wie sie sollten.
Also du meinst jetzt im medizinischen, im Krankheitskontext?
Genau, aber das spiegelt sich natürlich auch ins Private. Also man lernt auch dort einfach, dass man sich besser durchsetzen kann, dass man das... Ja, sich für das einsteht, was man eigentlich möchte. Mhm. Wir leben sicher bewusster oder gönnen uns bessere Ferien, weil es uns gut geht und wir genießen es. Es gibt einfach Situationen, wo wir sagen, hey, wir müssen es jetzt genießen, weil wir wissen nicht, wie es mit 65 oder später ist. Wir müssen dafür nicht auf die Pension warten.
Sondern die hat jetzt schon ein bisschen angefangen.
Genau.
Danke vielmals, warst du hier und vielen Dank für das sehr offene Gespräch, Michelle.
Danke dir, Alice, merci.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge dieser neuen Staffel NZZ Megahertz – Schuld und Sühne. Mein Name ist Alice Grosjean und nächste Woche geht's hier direkt weiter mit meiner wunderbaren Kollegin Jenny Rieger. Bleibt gespannt, habt eine schöne Woche. Tschüss!